SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. Juli 1184. Bei einem Hoftag Heinrichs des VI. Ereignet sich der sogenannte Erfurter Latrinensturz.
Eine Art Jahresrückblick, den gab es manchmal auch schon im Mittelalter. Hier dichtet ein anonymer Autor über das, was anno 1184 die größte Sensation war, der tiefe Sturz von hohen Häuptern.
Der kleine König, die Ältesten, die Grafen und die Scharen der Großen, sie kamen an dem Ort zusammen, dessen Namen ich verschweige. Ich lasse den Namen des Ortes wegen des traurigen Omens aus, das er heraufbeschwört.
Der Ort war Erfurt. Und dort reist im Juli 1184 der kleine König an. Klein bezieht sich hier nicht auf die Körpergröße, sondern seine Stellung. Heinrich der VI. Zählt erst 18 Jahre. Sein Vater ist Kaiser Friedrich, genannt Barbarossa. Der hat seinen Heinrich schon als Kleinkind zum Mitkönig und damit Nachfolger wählen lassen. Aber erst einige Wochen vor der Erfurt-Reise hat Barbarossa ihm und seinem Bruder die Ritterwürde verliehen. Auf dem Hoffest zu Mainz. An das Fest hat Heinrich zwiespältige Erinnerungen. Nie zuvor im ganzen Mittelalter gab es so viel Pracht. Tausende Edle aus dem römisch-deutschen Riesenreich sind gekommen, von Böhmen im Osten bis Lothringen im Westen und Italien im Süden, untergebracht in einer eigens errichteten Stadt aus Zelten und Holzhäusern. Aufgedonnerte Ritter in prächtigen Rüstungen haben sich dort in Turnieren gemessen. Von dem Hoftag werden noch Generationen reden, allerdings auch von dem Zwischenfall. Denn in Mainz stürzte
eine mit ungemeiner Pracht aus Holz errichtete Kapelle, in welcher eben am hohen Pfingstfeste die heiligen Geheimnisse gefeiert worden waren, vor Sonnenuntergang infolge eines plötzlichen Sturmwindes ganz ein. Und erschlug einige vom Volke, welche darin waren.
Ein böses Omen, das erste von vielen in diesem Jahr. Einige Wochen später schickt Barbarossa seinen Sohn nach Erfurt. Dort soll Heinrich der VI. Beweisen, was einen mittelalterlichen König ausmacht. Streit schlichten, Frieden schließen.
Die Vermittlerrolle gehörte zu den ureigensten Eigenschaften des mittelalterlichen Königs,
sagt Michael Kister aus München. Er schreibt gerade seine Doktorarbeit über Heinrich den VI. Streit schlichten braucht Fingerspitzengefühl. Für diese Vermittlerrolle war der junge Heinrich bestens ausgebildet.
Ein sehr wichtiger Aspekt der Konfliktbeilegung im Mittelalter ist nämlich die Vermittlung. Ein Vermittler war jemand, der im besten Fall beiden Konfliktparteien nahestand, also jemand, deren Rat von beiden Konfliktparteien beherzigt wurde. Und im besten Fall war der Vermittler auch jemand, der selbst einen hohen Rang besaß. Der König war deswegen der Vermittler.
In Thüringen bekriegen sich 1184 zwei hohe Reichsfürsten. Der Erzbischof von Mainz besitzt Erfurt und weite Landesteile. Der Landgraf von Thüringen macht sie ihm streitig, nicht nur verbal.
Die üblichste Form der Konfliktführung war, dass ein Kontrahent mit einem Heer, das vielleicht auch nur wenige hundert Männer umfasst hat, in die Besitzungen des anderen eingefallen ist. Er hat dort das Land verwüstet, er hat dort Dörfer gebrandschatzt, er hat dort geplündert. Es wurde das Vieh gestohlen, es wurden Vorräte gestohlen. Und, das kam durchaus auch häufig vor, es wurden natürlich Burgen belagert, die allerdings nicht immer erobert werden konnten. Wenn das aber der Fall war, wurden die dann teilweise auch niedergebrannt.
Der König als Vermittler muss von beiden Parteien akzeptiert werden. Vertreter beider Seiten handeln mit Vertretern des Königs im zähen diplomatischen Ringen Kompromisse aus. Das Mittelalter, auch ein Zeitalter des Palaverns. Mehr reden als kämpfen. Am Ende steht die Versammlung, zu der alle Parteien mit großem Gefolge anreisen.
Man hat sich in Erfurt wahrscheinlich in der Propstei des Marienstiftes getroffen, um über wahrscheinlich im Vorhinein verhandelte Kompromisslösungen zu diskutieren. So ist es, ja. Und in diesem Fall ist es tatsächlich auch wohl zu einer Lösung gekommen.
Geschätzt bis zu 100 Männer stapfen an diesem heißen Julitag die Treppen hoch heute vor 840 Jahren. Viele mit schweren Rüstungen und Schwertern, denn das Misstrauen untereinander bleibt. Es müffelt etwas, denn unter dem Gebäude liegt eine gewaltige Latrinengrube. Der König und die Streithähne sitzen in einem Fenstererker, damit sie über den anderen thronen und sich auch besprechen können.
Insbesondere in Bezug auf den Erzbischof und den Landgrafen kann man definitiv von der Crème de la Crème des Reiches reden.
Die Crème de la Crème kann sich offenbar am Ende einigen. Was dann geschieht, darüber berichten später 19 schriftliche Quellen. Für das schriftarme Mittelalter ist das eine wahre Medienflut.
Das Haus des Propstes der Kirche der Gottesmutter, in dem sie sich trafen, zeichnete sich durch drei übereinander gebaute Räume aus, in deren oberen Teil das Gespräch stattfand. Als aber viele eingetreten waren, um zuzuhören, wurde das obere Stockwerk von der Last der Menge überwältigt. Die Balken brachen und es sank plötzlich in sich zusammen, so dass es das darunter Befindliche mit sich riss und viele darüber Stehende zu Fall brachte.
Die Holzdecken krachen zusammen, Ritter in ihren Rüstungen, Tische und Stühle, Schränke, Balken, Bretter, alles stürzt hinab. Mensch und Mobiliar durchschlagen mit ihrer Masse alle Etagen und gehen unter in einer gewaltigen Jauchegrube. Krachen, Schreien, Hilferufe der Ertrinkenden, die in dem Morast ersticken. Sie liegen in einer Latrine, wahrscheinlich so groß wie ein Schwimmbecken.
Es ist nämlich teilweise überliefert, dass andere Städte und andere Klöster Latrinen mit einer Größe von 8 mal 10 Metern hatten. Die Tiefe dieser Latrinen ging auch auf bis zu 5 Meter Tiefe, sodass man erwarten kann, wenn Menschen in eine Grube fallen, die 5 Meter tief ist, die angefüllt ist mit Fäkalien, durchaus die Möglichkeit besteht, darin zu ertrinken.
Ein tiefer Fall in tiefe Jauche.
Viele fanden den Tod, indem sie in die Abtrittsgrube fielen und versanken, stürzten erbärmlich ins Verderben und wurden von der übelst riechenden Kloake erstickt.
Einige hatten Glück im Unglück, denn diese Latrine hatte wohl eine Art Spülsystem, gespeist durch den Fluss Gera. Sie wurden aus der Latrine offenbar herausgeschwemmt und einige konnten so gerettet werden.
Die geistlichen Gebäude, die Klöster, hatten im Mittelalter stets ein etwas besseres Abflusssystem. Die haben tatsächlich häufig Kanalsysteme gehabt, die von den örtlichen Flüssen verlegt wurden, um dann einerseits Frischwasser in die Gebäude zu transportieren und andererseits Abwasser und Fäkalien aus den Gebäuden heraus zu transportieren.
Berichtet Historiker Michael Kister von seinen Forschungen. Der Latrinensturz ein Desaster, das die Beteiligten zutiefst geschockt haben muss. Edle Ritter, die mit ihren schillernden Rüstungen in Fäkalien versanken.
Jeweils werden von beinahe allen Quellen aber namentlich 5 oder 6 Tote genannt. Unter diesen 5 Toten ist der wichtigste Friedrich, der Graf von Abenberg. Dann gab es noch Heinrich, den Grafen von Schwarzenburg, der gestorben ist. Daneben sind noch 3 weitere Grafen gestorben. Gosmar, Graf von Ziegenhain, Ludwig, der Burggraf von der Wartburg, Friedrich, der Graf von Kirchberg. Es ist aber auch eine Eigenheit der mittelalterlichen Annalistik und Historiographie, dass eben nur die Namen von wichtigen Leuten genannt werden, sodass wir auch in Anbetracht der Größe der dort versammelten Gruppe davon ausgehen können, dass 50 bis 100 Menschen bei diesem Sturz ums Leben gekommen sind.
Der Landgraf von Thüringen kann nach dem Latrinensturz lebend aus der Jauche gezogen werden und der König hängt oben an einer Art Fenstersims. Er klammert sich in der Fensternische mit dem Mainzer Erzbischof fest, an den senkrechten kleinen Säulen in einem Fenster.
Aber der König und der Bischof, die am Fenster des Hauses Platz genommen hatten, entgingen der Gefahr des Sturzes.
So dass man sich das so vorstellen muss, dass die dann dort mit baumelnden Beinen hingen und erst nach einiger Zeit mit Hilfe von Leitern von unten gerettet werden konnten, denn der gesamte Boden des Hauses war eingebrochen.
Volle Latrinen, morsche Balken. War das normal im Mittelalter?
Insgesamt ist es nichts Ungewöhnliches im Mittelalter, dass ein Gebäude einstürzt. Das wird tatsächlich auch häufiger in den Quellen über solche Ereignisse berichtet. Insbesondere natürlich, wenn wichtige Personen wie ein König, ein Herzog, ein Bischof daran beteiligt sind.
Die Balken müssen nicht unbedingt morsch gewesen sein, denn die Statik beruhte allein auf Erfahrungswerten. Selbst Kathedralen stürzten ein, weil man keine genauen Berechnungen anstellen konnte, was wie hielt. Und die Wünsche der Auftraggeber mehr wollten, als die Physik erlaubte. oder die Häuser für keine große Versammlung ausgelegt waren. König Heinrich, frisch gerettet, hat 1184 jedenfalls die Nase voll von Erfurt und zieht mit seinem Heer schleunigst weiter. In Polen soll er in Barbarossas Auftrag Krieg gegen einen Usurpator führen, in Halle zuvor einen weiteren Streit schlichten. Doch er wird den Dreck an den Füßen nicht los.
Der König kam, um, wie er beschlossen, gegen Polen zu ziehen, nach Halle, wo, als man ihn mit dem gebührenden Geleiter einholte, plötzlich die Glocken verstummten, da die Stricke zerrissen.
Was natürlich auch kein gutes Omen ist, wenn dann mit großem Poltern und Klirren die Glocke auf den Boden fällt.
Wieder ein schlimmes Zeichen, denn die Zeitgenossen glauben, dass die Glocken Dämonen vertreiben. Kein gutes Jahr für Heinrich, bis dahin. Doch dann wird es besser. Denn der Krieg in Polen fällt aus, durch Verhandlungen. Dort ist der Herzog Mieszko von seinem Bruder Kasimir verjagt worden. Heinrich soll, so sein Auftrag, mit Waffengewalt die alte Ordnung in dem Vasallenstaat wiederherstellen. Doch der Usurpator Kasimir schickt Heinrich Boten entgegen und macht ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen will.
Kasimir bot an, sich dem Kaiser zu unterwerfen, ihm zu huldigen und bot außerdem auch die Zahlung einer relativ großen Geldsumme an. Heinrich war damit mehr als zufrieden, nahm das Angebot an und sagte, dann sind wir zufrieden damit und du kannst auf dem polnischen Herzogsthron bleiben, sodass er umkehren konnte, in Polen nicht militärisch intervenieren musste und wieder zurück zu seinem Vater Friedrich Barbarossa kehrte.
Für Heinrich, aber auch für das Reich, war die Rettung des Königs beim Latrinensturz ein Glücksfall. Denn Heinrich konnte das Reich später stark vergrößern. Zum sogenannten Heiligen Römischen Reich gehörte neben dem heutigen Deutschland auch die Nordhälfte Italiens, einschließlich Rom. Heinrich heiratete 2 Jahre nach dem Latrinensturz eine sizilianische Erbprinzessin und konnte so später einen Anspruch auf ganz Süditalien erheben. Das ging nicht ohne Krieg. Und Krieg kostet Geld. Das wiederum besorgte sich Heinrich durch ein Husarenstück. Er bekam den englischen König Richard Löwenherz in seine Gewalt. Der musste auf der Rückreise von einem Kreuzzug durch deutsche Lande und wurde vom österreichischen Herzog gefangen genommen. Am Ende mussten Engländer eine Lösegeldsumme zahlen, die dem Dreifachen der jährlichen Einnahmen des englischen Königshauses entsprach, 23 Tonnen Silber. Das füllte auch Heinrichs Kriegskasse. 10 Jahre nach dem Latrinensturz eroberte Heinrich mit einem blutigen Feldzug Süditalien und blieb am Ende trotzdem kaum in Erinnerung.
Allerdings ist der Hauptgrund dafür, warum er in der Geschichte so ein bisschen übersehen wird, dass er schon 1197, also mit erst 31 Jahren, wahrscheinlich an der Ruhr in Sizilien verstorben ist.
Ausgerechnet an einer Durchfallerkrankung. Heinrichs Sohn Friedrich II. Wurde später der sagenumwobene Kaiser, dessen Reich von Sizilien bis zur Nordsee reichte. Dieser Friedrich wurde beschrieben als
Stupor Mundi, das Wunder der Welt. Principum Mundi Maximus, der Größte unter den Fürsten der Erde.
Von seinem Vater Heinrich blieb ein anderes Bild. Das des zappelnden jungen Königs am Fenstersims, der zusehen muss, wie die Edlen des Reiches in der Jauchegrube ertrinken. Beschrieben im Jahresrückblick 1184.
Siehe, die Grafen fallen, denn die Balken fallen. Die erhabene Zierde des Reiches empfängt der düstere Schlund der Kloake. Löscht sie aus. Es ist vorbei mit dem Ruhm.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an den sogenannten Erfurter Latrinensturz, der sich am 26. Juli 1184 bei einem Hoftag Heinrichs VI. Ereignete. Zeitzeichen am Montag über die erste Haager Friedenskonferenz.